Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie heute Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Europa hat gewählt und die Beobachter sind noch ein bisschen uneins. War das jetzt der von vielen erwartete Rechtsruck oder doch nur eine leichte Rechtsverschiebung? Unbestritten ist jedoch, die rechten Parteien haben teilweise deutliche Stimmzuwächse verzeichnet. Auch und gerade in Deutschland, trotz der Kontroversen um Remigration und die Skandale um die Spitzenkandidaten Maximilian Krah und Peter Büstron. Und vor allem die Grünen, die wurden richtig abgestraft. Und vor allem, und darüber wird in jedem Fall zu reden sein, bei den Jungwählern. Was heißt das für die zukünftige Politik in der Europäischen Union? Hat es sich ausgegreendealt und ist das ein Stoppzeichen für eine weitere Integration der EU-Staaten? Wohin steuert also die EU nach der Europawahl? Darüber diskutieren wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden und deswegen ist aus Berlin zugeschaltet Dr. Thu Nguyen, stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers, ein Think Tank, der sich mit Europapolitik beschäftigt. Hallo nach Berlin, Frau Nguyen.
Hallo.
Und aus Brüssel mit dabei sind Christoph Schilz, Korrespondent für die Zeitung Die Welt und Peter Kapern aus dem Deutschlandfunkstudio in Brüssel. Hallo nach Brüssel.
Hallo. Grüße nach Köln. Hallo.
Und wie immer bei Kontrovers wollen wir, dass auch Sie sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie anrufen unter der 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp. Das geht auch 0173 5690 322 ist die Nummer. Wiederhole ich auch nochmal. 0173 5690 322. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir wie immer für die Sendung von 8 bis 9 geschaltet haben. Hören wir mal rein.
Ja, guten Morgen, Frau Berger aus Frankfurt. Ich glaube, Europa steuert noch nicht in den Faschismus. Es beginnt, es zeigt sich, er zeigt sich. Aber noch ist ja nach den gestrigen Ergebnissen nicht verloren, dass die demokratischen Parteien in Europa sich nochmal zusammentun werden. Viel gefährlicher ist die Wahl in Frankreich, die jetzt ansteht.
Brombach aus Lottertal. Ich befürchte, dass der alte Schlendrian weitergeht und der Weckruf durch den Rechtsruck unbeachtet bleibt. Denn die bestimmenden alten Parteien haben ja die Mehrheit behalten.
Guten Morgen, Schelot Wulfsen. Die EU muss sich unbedingt verändern. Sie muss demokratischer werden. Wir wählen nationale Parteien, die aber im Parlament gar keine Rolle spielen, denn da regieren die Fraktionen, die sich erst nach der Wahl bilden, also die wir nicht wählen können, also die sich auch vor dem Wähler nicht verantworten müssen. Und das empfinde ich als undemokratisch.
Guten Morgen, Ulrich Herzog, Berlin-Tempelhof. Wir brauchen anscheinend einen noch größeren Krieg, damit die Leute merken, wie wichtig ein vereintes, starkes Europa ist. Erschrocken bin ich auch immer wieder darüber, dass vom Wähler im Prinzip keine Unterschiede auf nationaler Basis gemacht werden. Hier müsste die EU besser aufklären und die Menschen mit ins Boot holen.
Erich Weichel, Büren. Es sollte ein Europa der Vaterländer im Sinn des Charles de Gaulle stärker kultiviert werden, mit einer klaren Verfassung in Analogie zum deutschen Grundgesetz. Und das Image nur eine wirtschaftliche Verteilungsunion, Verschiebung von Geld, geht auf Dauer nicht.
Thiessen, Stuttgart. Ja, ich finde, es gibt für die Europawahl nur eine einzige Erkenntnis, jedenfalls im Bereich der deutschen Wähler. Man kann rechts nicht durch Demonstrationen weg demonstrieren. Man muss vernünftige Politik machen.
Also ein gemischtes Stimmungsbild, wie meistens bei unseren Hörerinnen und Hörern. Geben wir das direkt weiter in die Runde. Thu Nguyen, stellvertretende Direktorin vom Jacques Delors Center in Berlin. Wie blicken Sie auf dieses Wahlergebnis, auf diese leichte Verschiebung nach rechts?
Ich glaube, genau so. Es war eine Verschiebung nach rechts und die rechten Parteien sind stärker geworden, aber die europäische Mitte hält und wir haben immer noch eine proeuropäische Mehrheit im Europaparlament. Also es war jetzt kein Erdrutsch-Rechtsruck, den viele vielleicht befürchtet hatten, aber dennoch eine Konsolidierung der Rechtsaußenparteien. Sowohl im Europaparlament, da sehen wir ja deutliche Zugewinne bei den rechten Fraktionen, aber natürlich auch eine Stärkung der Rechtsaußenparteien im Rat, die jetzt auf nationaler Ebene gestärkt werden. Dennoch muss man sagen, die Mehrheit der Mitte und auch die Mehrheit, die bisher die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getragen hat, aus Christdemokraten, Sozialdemokraten und die Liberalen, die ist weiterhin möglich. Das ist im Europaparlament zwar immer etwas schwieriger als auf nationaler Ebene, weil es keinen Fraktionszwang gibt. Das heißt, die Mathematik erzählt uns nur so viel, aber sie ist theoretisch da. Und die FVP ist auch ganz klar die Gewinnerin dieser Wahlen. Also die dadurch, dass die progressiveren Parteien nur noch sehr schwierig Mehrheiten ohne die EVP jetzt formieren können, ist ganz klar, dass es für die Gesetze und das, was jetzt auf europäischer Ebene passiert, auf jeden Fall die Christdemokraten brauchen wird. Und vielleicht noch eine kurze Sache, weil natürlich viel Aufmerksamkeit momentan auf Deutschland und Frankreich liegt, weil es dort einfach ein starkes Erstarken der AfD und den rechten Parteien gab. Es gab auch eine andere Geschichte in anderen Mitgliedsländern. Also es war jetzt nicht durch die Bank hinweg ein Rechtsruck, sondern wir haben ja in Schweden zum Beispiel Grüne und Linke Sieger gehabt und auch Fidesz in Ungarn war weniger stark, als erwartet wurde.
Christoph Schilz, Korrespondent für die Welt in Brüssel. Was wäre der Leadsatz Ihres Kommentars?
Die Wahlgewinner sind Manfred Weber, der Partei- und Fraktionschef der Europäischen Christdemokraten, EVP. Und der zweite Wahlgewinner ist Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie konnte ihre Position im eigenen Land deutlich stärken. Und sie ist gleichzeitig durch die Fratelli d'Italia, ihre Partei, im Europäischen Parlament gestärkt worden. Und sie ist drittens auch im Europäischen Rat, also der Vereinigung der EU-Staats- und Regierungschefs, gestärkt worden, weil Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron massiv, ich wiederhole, massiv geschwächt worden sind. Die Auswirkungen dieser Schwächung lassen sich noch gar nicht überblicken. Das wäre meine Überschrift für den Kommentar.
Peter Kapern, mein Kollege vom Deutschlandfunk. Peter, was machst du mit dem Ergebnis?
Ja, ich bin da eigentlich bei beiden dabei, die wir bisher gehört haben. Der Rechtsrutsch ist nicht so stark ausgefallen, mutmaßlich, wie das viele befürchtet haben. Er ist sehr differenziert über Europa hinweg zu betrachten. Der eigentliche Sprengsatz bei dieser Wahl, der ist hochgegangen nicht hier in Brüssel, sondern in Paris. Da hat Christoph Schilz vollkommen recht. Man mag sich gar nicht ausmalen, wie das zugehen könnte, wenn demnächst eine von der Le Pen-Partei geführte Regierung aus Frankreich den Finanzminister stellt und die hierher schickt zu den Ratssitzungen der Finanzminister, wenn ein Defizitverfahren, das absehbar ist, in den nächsten Wochen gegen Frankreich läuft. Die Auswirkungen dieses Aspekts der Wahl ist absolut nicht auszumalen bisher. Und was Brüssel angeht, würde ich sagen, wir alle brauchen hier in Brüssel jetzt einen Rechenschieber oder einen Taschenrechner. Denn die Mitte, ja, sie steht, aber sie steht nur noch mit 404 Abgeordneten. Und wenn man dann die übliche Dissidentenquote zugrunde legt, die es hier wegen des fehlenden Fraktionszwangs bei den Fraktionen im Europaparlament gibt, dann kommt Ursula von der Leyen bisher gesichert auf, sagen wir mal, 340 bis 350 Stimmen. Und das wird nicht reichen, um Kommissionspräsidentin zu werden. Und deswegen schlägt jetzt für die anderen Parteien die Stunde der Wahrheit. Und für Ursula von der Leyen insbesondere, sie muss eine Mehrheit zustande bringen.
Über die Auswirkungen kommen wir im Laufe dieser Sendung noch zu sprechen. Ich würde noch mal auf das konkrete Wahlergebnis schauen. Kommen wir mal ganz konkret nach Deutschland. Knapp 16% für die AfD. Das hätte viel höher ausfallen können, wenn man sich zwischenzeitliche Umfragen anschaut. Da war die AfD deutlich bei über 20%. Aber trotzdem Platz 2 bundesweit, im Osten sogar Platz 1, trotz all dieser Kontroversen und Skandale um die Spitzenkandidaten. Was sagt das Ergebnis aus, Christoph Schilz? Vielleicht mal als erstes.
Es sagt aus, bitte?
Ja, vielleicht mal als erstes, Entschuldigung. Ja,
es sagt aus, dass es einen harten Kern von AfD-Wählern gibt, der sich nicht beeindrucken lässt von dubiosen Spitzenkandidaten und anderen Skandalen der Partei. Es sagt aber auch aus, dass die Partei es nicht geschafft hat, neue Schichten der bürgerlichen Mitte sozusagen zu erobern. Die waren klug genug, um sich beeindrucken zu lassen von all dem Chaos, das in dieser Partei herrscht. Und es sagt auch aus, dass es eine Spaltung gibt zwischen Ost und West, wo die im Westen ist die AfD ja viel schwächer. Das ist interessant und ist schon ein längeres Phänomen, das aber bisher nicht angegangen worden ist. Und es sagt auch aus als Letztes, dass die Ampelkoalition nach Auffassung der meisten Wähler offenbar eine schlechte Arbeit macht.
Ja, Frau Nguyen hat es ja schon angesprochen, die unterschiedlichen Ergebnisse in den 27 Mitgliedstaaten. Viele Länder, in denen die rechten Parteien tatsächlich sehr stark waren, aber sie hat es schon angesprochen, Skandinavien, da haben die Rechtsaußenparteien verloren, die Linken waren stark. Auch in Polen hat die Bürgerplattform von Präsident Donald Tusk die Wahl gewonnen. Sind das also weiterhin auch jetzt nach so vielen Jahren europäische Integration immer noch im Prinzip, im Kern nationale Abstimmungen über in Deutschland über die Ampel, über die jeweiligen Regierungen der einzelnen Länder, Frau Nguyen?
Ja, dazu vielleicht zwei Sachen. Strukturell bleiben es natürlich vor allem nationale Wahlen, weil alle 27 Mitgliedstaaten getrennt voneinander wählen. Wir dürfen ja nur die deutschen Abgeordneten in Deutschland wählen und die Italiener wählen die Italiener. Das heißt, strukturell sind es nicht paneuropäische Wahlen. Und gerade in Deutschland war es auch so, dass bei diesen Wahlen besonders die Bundespolitik eine Rolle gespielt hat, was gewählt wurde. Das haben Umfragen der ARD gezeigt, dass es auch viel darum ging, der Ampel einen Denkzettel zu verpassen und dass es weniger die Europapolitik war, die ausschlaggebend war für die Wahlen, sondern wirklich die Bundespolitik.
55%, glaube ich, haben gesagt, nationale Themen. Mhm. War das vorherrschende Interesse. Aber natürlich gab es und gibt es ganz konkrete Reizthemen, die klar mit der EU-Politik assoziiert sind. Das sogenannte Verbrenner-Aus ab 2035, das natürlich in Verbrennerland Deutschland unbeliebt ist. Der Green Deal, die Agrarpolitik, alles grüne Themen. Gleichzeitig ist Migration natürlich zuvorderst ein europäisches Thema, kann man sagen, dass die Grünen doppelt abgestraft wurden für die Ampel und für die Politik in Europa, Peter?
Ja, das muss man so interpretieren und jetzt muss man sehen, wie sich die Partei hier auf europäischer Ebene aufstellt. Wenn sie dabei sein will, wenn sie verhindern will, dass sich Ursula von der Leyen an beispielsweise die Partei von Giorgia Meloni wendet, um eine Mehrheit zustande zu bekommen, dann werden die Grünen konstruktiv auf die EVP zugehen müssen hier im Europaparlament. Das ist ja eine sehr heterogene Fraktion. Die Grünen, die deutschen Grünen Abgeordneten, ja, winseln förmlich seit Wochen und Monaten darum, bei dieser konstruktiven proeuropäischen Mehrheit jetzt wirklich mal mitmachen zu können und zu wollen. Bisher haben sie das nicht getan. Sie haben 2019 nicht für Ursula von der Leyen gestimmt. Die deutschen Abgeordneten wollen dies jetzt gerne tun, auch um vom Green Deal zu retten, so viel wie überhaupt nur möglich ist. Allerdings haben die natürlich auch noch französische Grüne, andere Grüne in ihren Reihen, bei denen diese Kooperation lagerübergreifend einfach ein No-Go ist, die sozusagen in ihrer Fundamentalopposition verharren. Und da muss man nun einfach mal schauen, wie sich die Grünen aufstellen. Insbesondere für die Grünen ist es die Stunde der Wahrheit, um diesen Begriff nochmal in die Runde zu werfen.
Ich möchte noch eine Mail von Herrn Gladys, so heißt er, glaube ich, ins Spiel bringen. Der schreibt, die gestrige Wahl hat die Rechte der EU-Bürger gestärkt. Die EU-Kommission und das EU-Parlament wird sich zukünftig wieder stärker an gemeinsames EU-Recht orientieren müssen. So lese ich das jetzt genauso vor. Ist das Erstarken der Rechten, dass die ja auch immer mit dem Dexit, Frexit, wie auch immer, liebäugeln, auch ein Zeichen, dass diese EU immer mehr Bürgerinnen und Bürgern in Europa nicht geheuer ist? Weil dort auch möglicherweise vermeintliche Entscheidungen getroffen werden, die ins Leben der Menschen eingreifen, ohne dass sie Einfluss haben?
Tja, also ich würde diese These ja vollkommen in Frage stellen. Mhm. Gefühlt muss das bei den Bürgerinnen und Bürgern ja offenbar der Fall sein. Denn sonst würde man diese Verschiebung nach rechts, die es da gibt, schwer erklären können. Es gibt diese Sehnsucht, diese Nostalgie, sich wieder auf den Raum des Nationalen zu besinnen, nach dieser Multikrisenzeit der letzten Jahre mit Pandemie, Krieg, Wirtschaftskrise und dergleichen mehr. Allerdings kann ich nicht erkennen, dass die EU-Kommission, das Parlament Recht gebrochen hätten in den letzten Jahren. Ich kann nicht erkennen, dass hier gegen europäisches, deutsches Recht verstoßen worden wäre, um Entscheidungen zu treffen, die über die Köpfe der Bürger hinweggehen. Und ich meine, dies waren nicht die ersten Europawahlen. Und insofern kann ich auch nicht verstehen, wie man zu dem Ergebnis kommen kann, dass die Bürger nicht mitbestimmen könnten auf europäischer Ebene.
Wie sehen es die anderen? Christoph Schilz. Volle Zustimmung zu Herrn Peck, Herrn
Kapitän. Ja, ich finde insgesamt, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Dies war eine klare Wahl zugunsten der bürgerlichen Mitte. Ja, die Rechtsparteien haben deutlich schlechter abgeschnitten, als man das erwartet hatte. Und das war kein Votum gegen Europa. Das glaube ich nicht. Die Interessen der Bürger bei der Wahl sind natürlich gemischte. Also einmal nationale und einmal europäische. Und man muss sagen, die EVP hat, ich muss es so deutlich ausdrücken, trotz Ursula von der Leyen, die ja eine sehr umstrittene Figur ist, auch innerhalb des eigenen Lagers, hat trotz Ursula von der Leyen noch einmal zulegen können. Und zwar als einzige Partei der Parteien der Mitte. Wir sollten jetzt nicht dieses Ergebnis als Votum gegen Brüssel interpretieren. Wir sollten dieses Votum auch nicht als sehr favorisierend für die rechten Parteien in Europa interpretieren, obwohl es natürlich schlimme Ausrutscher wie in Frankreich gegeben hat und auch in Deutschland. Das ist sehr bedenkenswert. Aber insgesamt ist sozusagen durch diese Wahl Europa gestärkt worden und die bürgerliche Mitte auch. Und darüber sollten wir alle froh sein.
Das würde ich jetzt direkt mal aufnehmen. Sie haben gesagt, trotz Ursula von der Leyen. Also Sie glauben, mit einem Kandidaten, einem Spitzenkandidat, der ein deutlich konservativeres Profil gehabt hätte, wie beispielsweise Friedrich Merz, der CDU-Parteichef. Frau von der Leyen ist ja auch durchaus nach rechts gerückt im Wahlkampf. Dann hätte die EVP noch besser abschneiden können. Sehen Sie das beispielsweise, sehen Sie das auch so, Frau Nguyen?
Ich glaube, das ist relativ schwierig zu sagen, weil natürlich der Spitzenkandidat ja nicht auf europäischer Ebene gewählt wird, sondern erst im Parlament. Ob Frau von der Leyen jetzt für ein schlechteres Ergebnis gesorgt hat, das finde ich sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, die Frage ist eher, inwiefern wird sich die EVP im Parlament weiter nach rechts öffnen unter Frau von der Leyen und inwiefern wäre ein anderer Kandidat vielleicht offener oder weniger offen als sie.
Okay. Ja? Ich meine, man muss ja auch sagen, weil meine Vorrednerin gerade angesprochen hat, die Öffnung nach rechts. Frau von der Leyen hat aus meiner Sicht, und das wird übrigens auch in der EVP in führenden Kreisen dort sehr kritisch gesehen, völlig ohne Not in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass sie bereit wäre, mit der italienischen Rechtspopulistin Giorgia Meloni zusammenzuarbeiten. Meloni selbst hatte nach meinen Informationen mehrfach intern signalisiert, dass sie von der Leyen im Europaparlament bei der Wahl am 17. oder 18. Juli wählen wird. Also nicht sie, sondern ihre Partei natürlich, die Brüder Italiens. Und es ist völlig unklar, warum von der Leyen jetzt ohne Not, wie gesagt, diese Öffnung nach rechts öffentlich betrieben hat. Weil damit hat sie im Wahlkampf natürlich Mobilisationspotenzial für Grüne und Sozialdemokraten geboten. Und das führt jetzt im Moment dazu, dass sowohl die Sozialdemokraten als auch die Grünen sagen, wenn sie sich davon nicht entfernt, also von dieser deklarierten Öffnung nach rechts und klar auf Distanz geht zu Meloni, dann könne man sie nicht wählen. ob das wirklich ernst gemeint ist oder ob die Sozialdemokraten und die Grünen nur den Preis hochtreiben wollen, ist nicht klar. Ich gehe am Ende von einer Wahl von der Leyen aus. Aber sie hat da einen sehr schweren strategischen Fehler begangen.
War das nur Ursula von der Leyen oder war das nicht die gesamte EVP? War das nicht auch Manfred Weber, der diesen Kurs ja auch mit vorangetrieben hat?
Ja, es war ja, aber Ursula von der Leyen muss gewählt werden.
Ja. Peter?
Entschuldigung.
Peter Kapern,
das war natürlich auch Manfred Weber, der dies ja strategisch seit der Wahl Giorgia Meloni zur Regierungschefin in Italien betrieben hat. Der war ja der erste Politiker, der Giorgia Meloni da hofiert hat in Rom. Ich kann mir schon erklären, was hinter diesem Zug von Ursula von der Leyen stand. Sie wollte den Grünen und den Sozialdemokraten signalisieren, dass die Preise für eine Zusammenarbeit nicht zu hoch treiben sollten, weil sie, das war die Botschaft, die sie da ausgesendet hat, auch anders könnte, als mit denen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, im Grunde ihres Herzens will sie das nicht gern. Sie würde lieber mit den Grünen zusammenarbeiten. Sie will sich nicht vom Green Deal verabschieden. Da ist sie nicht in Übereinstimmung mit ihrer Partei. Da gibt es einen Dissens zwischen der EVP und Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen hat uns noch kürzlich im Interview gesagt, der Green Deal ist Teil der Lösung unserer Wirtschaftsprobleme und nicht das eigentliche Problem. Also, und wenn ich dann anschaue, mir die Pressemitteilungen der Grünen, der SPD-Abgeordneten noch von heute früh, da habe ich den Eindruck, da hat sich schon ein anderer Mindset gezeigt. Jetzt betonen die, dass man jetzt in der Mitte zusammenrücken muss, dass man eine stabile Mehrheit der Mitte bilden muss. Da ist also diese krakelende Töne über Ausschließeritis gegenüber der EKR, die kommen nicht mehr, außer bei der FDP, bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die hat dann den Groschen noch nicht fallen hören, die ist noch im Wahlkampfmodus, aber SPD und Grüne haben das schon umgeschaltet.
Unsere Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk kontrovers nach der Europawahl. Wohin steuert die EU? Darüber diskutieren wir mit unseren Gästen Thu Nguyen vom Jacques Delors Centre, da ist die stellvertretende Direktorin, Christoph Schilz, Brüssel-Korrespondent der Welt und Peter Kapern, Deutschlandfunk-Korrespondent ebenfalls in Brüssel. Und Sie können natürlich mitdiskutieren, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie am besten anrufen 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464 4464. Wir machen eine kurze Nachrichtenpause und in 5 Minuten hören wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag nach der Europawahl. Wohin steuert die EU? Unsere Diskussionsrunde. Christoph Schilz, Brüssel-Korrespondent von der Welt. Peter Kapern, Deutschlandfunk-Korrespondent ebenfalls in Brüssel. Beide sitzen Sie auch in Brüssel und sind zugeschaltet. Und aus Berlin Dr. Thu Nguyen, Jacques Delors Center. Da ist sie stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Center, ein Think Tank, der sich mit Europafragen befasst. Und Sie können sich natürlich auch beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie schnell anrufen, unter der 00800 4464 4464. Unsere E-Mail-Adresse, das ist auch möglich, können Sie eine Mail in das Studio schreiben unter kontrovers@deutschlandfunk.de. Oder Sie schreiben uns schnell eine WhatsApp 0173 56 90 322, 0173 56 90 322. Und angerufen hat Herr Jessen aus Hamburg, ist in der Leitung. Hallo Herr Jessen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Ihre Hallo. Meinung?
Ja, ich habe mal so ein Gedankenexperiment gemacht, weil ich habe in der Wahlkabine festgestellt, es gibt ja 23 oder 24 Parteien, die man wählen kann. Und es gibt ja keine 5%-Klausel im Europäischen Parlament. Das heißt also, ab 1% oder 2% hat man einen Sitz. Und Menschen, die sich mit den etablierten Parteien nicht mehr so zu Hause fühlen, die hatten da natürlich ein kreatives Feld und eine große Auswahl und können dann da hingehen. Und wenn ich mal gucke, wie viele Parteien da versammelt sind und was die insgesamt an Stimmen eingesammelt haben, dann kommen wir auf ungefähr 30% aller Stimmen, die für dieses Europäische Parlament abgegeben wurden. Mhm. Also insofern ist das schon ein riesengroßer Anteil und das geht dann auch gerne zu Lasten von diesen Parteien wie SPD und Liberalen und Grünen.
Vor allem die Grünen, die haben unglaublich viel an Volt verloren, glaube ich. Ne?
Ja, aber Volt ist ja auch eine ernstzunehmende Konkurrenz. Mhm. Also das, was da entsteht, die ist ja eine junge Partei von vielen Menschen in dieser Altersgruppe von 20 bis 40. Und deren Agenda ist natürlich hochattraktiv. Und das ist eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Grünen.
Ich gebe das mal direkt weiter in die Runde. Welche Rolle spielen dann eigentlich diese kleinen Parteien auch innerhalb des EU-Parlaments, wenn sie denn da mal sitzen? Peter Kapern.
Ja, Herr Jessen, Sie haben natürlich völlig recht damit, dass Sie sagen, das geht dann zulasten der etablierten Parteien wie SPD und Grünen und anderen. Aber nur gemäßigt. Denn was wir jetzt erleben in diesen Tagen, das ist gewissermaßen ein Speed-Dating der etablierten Parteien aller Fraktionen im Europaparlament mit diesen Kleinstparteien, mit den Abgeordneten dieser Kleinstparteien, mit dem Versuch, möglichst viele von denen an sich zu binden. Also weil sie gerade die Partei Volt genannt haben, die war bisher mit einem einzigen Abgeordneten hier in Brüssel vertreten, das war der Damian von Böselager. Der hat damals, als er 2019 gewählt wurde, Gespräche geführt mit den Liberalen und mit den Grünen, um auszutarieren, wer macht mir das bessere Angebot, beispielsweise was Sitze in Ausschüssen angeht. Wo bekomme ich die Ausschusssitze, die mir besonders wichtig sind, damit ich meine Wahlversprechen umsetzen kann? Er hat sich dann für die Grünen entschieden. Jetzt hat Volt mindestens, wenn ich es richtig sehe, 3 Abgeordnete im Europaparlament, aus den Niederlanden einer, 2 aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob in anderen Ländern auch noch ein Volt-Abgeordneter dazukommt. Das ist soweit noch nicht aufgeschlüsselt hier in Brüssel. Aber auch da wird es dann wieder diese Versuche geben, eine anschlussfähige Fraktion zu finden. Ob das die Grünen, die Liberalen sind, weiß ich nicht. Aber es geht dann doch nicht völlig zulasten dieser etablierten Parteien, weil die dann eben doch wieder viele dieser Abgeordneten an sich binden können, um ihre eigene Fraktion zu stärken.
Ist das ein Vorbild? Könnte das ein Vorbild für Deutschland sein? Ist das auch Ausdruck einer, naja, dann doch bunten demokratischen Vielfalt Europas? Eines Europas, das möglicherweise demokratischer ist, als das viele Skeptiker immer behaupten? Die Frage würde ich jetzt direkt mal in die Runde an alle werfen.
Wer traut sich? Ich denke, dass
Christoph Schilz war, glaube ich, jetzt der Erste von der Welt.
Ich denke, dass es vor allem in dem Feld der Jüngeren, also 16- bis 24-Jährigen, die ja als eigene Gruppe ausgewiesen werden, einen besonderen Erfolg dieser Mini-Parteien gegeben hat. Und dabei vor allem Volt, das sollte man sehr ernst nehmen. Die Jüngeren haben sich offenbar abgewandt von den traditionellen Parteien, beziehungsweise haben sich nie dafür interessiert. Und was jetzt die Beweggründe waren, Volt zu wählen für sie, und die Partei wurde wirklich stark gewählt unter den 16- bis 24-Jährigen, was die Beweggründe waren, das ist noch nicht aufgeschlüsselt, aber das würde ich gerne wissen, weil die Jüngeren sind natürlich die Zukunft. Hm. Und wenn das so weitergeht, kann sich das gesamte Parteiensystem auf die Dauer verschieben. Das ist eine interessante Entwicklung. Und wie Peter Kapern schon richtig gesagt hat, um diese Parteien wird jetzt geworben. Und die müssen sich möglichst teuer verkaufen. Auch das ist ein spannender Prozess hier zu sehen. Und sie haben im Parlament insgesamt klar zugenommen. Das muss man so sehen.
Frau Nien?
Ja, ich glaube, es sind sogar nur 0,7% der Stimmen, die es braucht für eine Partei in Deutschland, um reinzukommen. Und ja, das wird jetzt natürlich wirklich die spannende Frage, welche nationale Partei geht in welche Fraktion. Und das sind auch die kleinen Parteien, bei denen sich die Frage stellt. Aber es sind ja auch nicht nur die kleinen Parteien. Also auch eine Partei wie Fidesz ist bisher noch nicht einer Fraktion zugeordnet. Und auch die AfD oder das Bündnis Sahra Wagenknecht. Also ich glaube, das wird jetzt wirklich die spannende Frage der nächsten Wochen, wird wirklich sein, wer geht zu welcher Fraktion, sowohl von den größeren als auch von den kleinen Parteien. Und vielleicht noch ein Wort zu den jungen Wählern und Volt. Ja, das stimmt. Es gab viele junge Wähler, die für Volt gestimmt haben. Aber es gab auch sehr viele junge Wähler unter 25, die für die AfD gewählt haben. Also ich glaube, 17% hatte ich bei der ARD auch gesehen. Mhm. Also es ist nicht nur proeuropäisch, was wir bei den jüngeren Wählern sehen. Und das war ja auch oft der Gedanke oder die Idee oder die Hoffnung, dass wenn 16-Jährige wählen dürfen oder wenn wir das Wahlalter herabsenken, dass es auch vor allem Stimmen für die progressiven Parteien sind. Und das hat sich diesmal nicht ganz, glaube ich, so ergeben.
Herr Jessen, da haben Sie
vielleicht noch eine Ergänzung dazu aus Brüssel. Das Paradies der der kleinen Parteien hier in Brüssel, im Straßburger Parlament, dessen Tage könnten schon wieder gezählt sein. Denn bei künftigen Wahlen wird es europaweit dann doch Wahlhürden geben. Und dann werden eben 0,7% der Stimmen nicht mehr reichen, um einen Sitz im Europaparlament zu bekommen. Es hat ja damals diese wichtige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegeben, dass hier in Brüssel so viel Ärger ausgelöst hat, als die Verfassungsrichter gesagt haben, naja, das Europaparlament ist so unwichtig, da braucht man keine wirklich handlungsfähige Mehrheit. Das wird sich jetzt bei künftigen Wahlen ändern. Da sind sich die europäischen Mitgliedstaaten einig und dann wird es schwieriger für Parteien wie Volt, wie die ÖDP, wie die Tierschutzpartei, wie die Familienpartei hier in Brüssel noch Gehör zu finden.
Tja, aber Herr Jessen, da haben Sie auf jeden Fall einen spannenden Punkt angestoßen. Ich habe jetzt noch mal zwei Punkte umkringelt. Zum einen die Jungwähler, wichtiger Punkt. Frau Nguyen hat es gesagt, AfD auf einmal gemeinsam mit der Union stärkste Kraft bei den Jungwählern. Wie erklärt sich das aus Ihrer Warte?
Also zur AfD. Ich habe so den Eindruck, es gab die DVO, es gab die Republikaner. Es gibt immer einen Anteil von circa 15 plus vielleicht noch 5% innerhalb der Bevölkerung und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, die diese Rechtsaußen, dieses Rechtsaußenspektrum abdecken. Also das ist eigentlich kein so ganz neues Phänomen und die kommen jetzt halt viel stärker zum Tage, weil die Hemmschwellen sinken. Und ich habe aber auch andererseits den Eindruck, dass wenn jetzt solche Parteien wie die Grünen oder die Liberalen oder die Sozialdemokraten oder so in den Prozess der Reformen gehen, werden denn sie abgestraft. Also das, was wir an Reformstau haben, wenn man daran geht und daran rüttelt, dann fühlen die Leute sich belästigt, das geht ihnen auf die Nerven und davon profitieren dann die europäischen Volksparteien.
Also war die Ampelregierung zu reformwillig. So nehme ich das mal mit. Herr Jessen, vielen Dank für Ihre Einwürfe. Ich gebe das direkt mal weiter in die Runde. Hat einfach die Ampel zu viel Staub aufgewirbelt? Peter Schulz. Christoph Schulz, entschuldigen Sie bitte. Peter Kapern.
Ja.
Peter Schulz und Christoph Kapern. Tut mir leid. Herr Schulz, bitte in Brüssel.
Ich verstehe die Frage nicht so recht, ob die Ampel zu viel Staub aufgewirbelt hat.
Zu viel Reform angestoßen.
Sie hat kaum Staub aufgewirbelt, das ist das Problem. Ja, ja, sie hat es einfach eine Partei, eine Koalition des Attentismus, ja, der Stagnation. Und sie hat meistens Chaos geschaffen beim Heizungsgesetz. Sie hat das Bürgergeld erhöht, was offenbar nicht der Mehrheit der Bevölkerung entspricht. Dafür sind die Sozialdemokraten stark abgestraft worden. Ich denke, ganz anders als Herr Jessen, diese Partei, diese Koalition hat zu wenig gemacht. Und ist darum nicht abgestraft worden bei der AfD, sondern sie ist abgestraft worden, weil sie einfach insgesamt einen so verheerenden Eindruck macht in der Öffentlichkeit und weil es eine strukturelle Stärke der AfD gibt, die zwischen 15% und 17% liegt.
Peter Kapern habe ich schon
stehen. Nicht stören. Also man kann dieser Ampelkoalition jedenfalls von Brüssel aus betrachtet nicht allzu viel Reformerfolg jedenfalls unterstellen. Aber möglicherweise ist ja an dem, was Herr Jessen sagt, doch was Wahres dran, wenn man das objektiv etwas weiter aufzieht, mal auf die gesamte europäische Bühne. Dieser Green Deal, der ist natürlich schon eine Zumutung für Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa. Diese Transformation, die unserem Kontinent hin zur Klimaneutralität bevorsteht, wird unser aller Leben, unser Alltagsleben sehr, sehr stark verändern. Und bisher kommt bei den Bürgern möglicherweise zu sehr an zum Negativen verändern. Es fehlt das Narrativ, was wir alles gewinnen durch diese Transformationsleistung, wo unser Leben besser werden wird dadurch. Das hat sich noch nicht durchgesetzt. Da gibt es noch keine wirklich zugkräftige Erzählung von irgendeiner Partei. Und ich glaube, dass da dann dieses Moment des Abstrafens für sehr viel Reformeifer dann doch schon vorhanden ist. Die Menschen sind eingeschüchtert durch nämlich Heizungsumstellung, Verkehrsumstellung, dergleichen mehr. Und das ist Ihnen dann möglicherweise für den Moment zu viel, weil auch das positive Narrativ fehlt.
Warum kriegen das dann besonders die Grünen ab? Gerade sogar bei den jungen Wählern, die ja beispielsweise beim Thema Klimawandel ja durchaus ein Interesse hätten, für die Parteien zu stimmen, die sich jetzt nun besonders, zumindest verbal, stark für die Bekämpfung des Klimawandels einsetzen.
Also ich finde ja,
die Grünen die Partei sind, Entschuldigung.
Fangen Sie ruhig an.
Weil die Grünen die Partei sind, die trotz des Murrens und Knurrens der europäischen Bürger hingehen und sagen, es gibt keine Alternative zu diesem Kurs. Das sind die, die völlig unverbrüchlich an diesem Kurs festhalten. Und in der Tat, der Klimawandel verschwindet nicht. Das Problem des Klimawandels verschwindet nicht, wenn wir den Green Deal zerlegen oder verlangsamen.
Ja, ich bin da völlig bei Herrn Kapern, aber ich glaube, man muss den Verlust bei den Grünen auch etwas in Kontext setzen. Das sind jetzt viele Sitze, die verloren wurden, aber natürlich im Vergleich zu 2019, als die Wahlen noch in einem ganz anderen Kontext stattgefunden haben, als wir Fridays for Future sehr groß hatten, große Klimaaktivisten, Demonstrationen und eine wirklich sehr grüne Welle. Das heißt, die Grünen haben 2019 einfach wahnsinnig gut abgeschnitten. Und jetzt im Vergleich natürlich zu diesem sehr guten Abschneiden stehen sie deutlich weniger gut da, aber immer in dem Kontext, wie gut es eigentlich 2009 für sie lief, auch viel besser als damals erwartet wurde.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Nehmen wir den kurz rein. Herrn Rupp aus Tübingen. Hallo, Herr Rupp.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich da fielen jetzt schon einige Sachen, an die ich problemlos anknüpfen kann. Was mich unter dem Strich am meisten entsetzt hat oder schockiert hat, vielleicht sogar fast, ist, dass eben auch die in der deutschen Innenpolitik feststellbare Trumpisierung, würde ich es mal nennen, eben das Leugnen, ganz, ganz oft das Leugnen von Evidenz, das Leugnen von wissenschaftlichen Ergebnissen, das hat er auch bei der Europaparlament Wahl zugeschlagen. Und das hat mich eben entsetzt, dass jetzt aus Deutschland, aber auch aus Frankreich und aus Italien jetzt wieder Parteien abgesahnt haben, die eben sich hervortun mit dieser Evidenzleugnung. Und das ist ja nun wirklich kein gutes Signal. Und der Titel der Sendung lautet, wohin steuert Europa? Da war ich gestern fast noch mehr schockiert von der hirnrissigen Idee Macrons, jetzt in 3 Wochen die Nationalversammlung neu wählen zu lassen. Das ist ja klar, was da als Ergebnis rauskommen wird. Und da haben wir nämlich nicht nur in der Legislative das Problem, dass wir nicht mehr auf zukunftsweisende Lösungen vorankommen, sondern eben, dass dann auch im Rat dann sich die Verhältnisse ganz klar ändern werden, wenn dann nämlich eine Rassemblement National geführte Regierung, die wird viele Sachen überhaupt nicht mehr mittragen, die bisher von Macrons Partei Renaissance mitgetragen wurden. Also da sehe ich, ich bin sehr, sehr missmutig und sehr, sehr pessimistisch, wie sich das weiterentwickeln wird in Europa.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Runde Sie ein bisschen aufhellen kann, Ihre Stimmung. Herr Rupp, vielen Dank. Peter Kapern, du hattest das auch schon ins Spiel gebracht, dieses ungute Gefühl mit dem Blick auf Frankreich. Droht also jetzt in kürzester Zeit eine europäische Blockade, gar nicht so sehr, was das Parlament angeht, sondern vor allen Dingen eben, was den Europäischen Rat angeht?
Ja, ich weiß nicht, ob ich gleich von einer Blockade reden würde, aber es wird sehr, sehr schwierig werden, wenn es so kommt, wie Herr Rupp das ausmalt und wie es die Zahlen vom gestrigen Abend auf Frankreich bezogen ja auch wirklich nahelegen. Herr Rupp, ich kann Sie da nicht trösten, ich kann Ihnen da nicht gut zusprechen. Sie haben einfach rundherum recht und man muss sich einmal vorstellen, was da möglicherweise auf uns zukommt. Frankreich mit einer Kohabitation von Emmanuel Macron und einer Rassemblement National geführten Regierung. Und Deutschland, ein Land, das paralysiert ist, weil die Ampel zusammengenommen nicht mal mehr ein Drittel oder gerade noch ein Drittel der Stimmen erhält. Die derzeitige Regierung, wo Rechtsextreme und andere populistische Parteien zusammengenommen die Mehrheit in vielen ostdeutschen Bundesländern erringen könnten bei den Wahlen im Herbst. ob diese Ampel das überleben wird, was da dann im Herbst bei den Landtagswahlen ansteht. Das weiß man heute nicht. Und wenn beide Führungskräfte der Europäischen Union, Deutschland und Frankreich, quasi paralysiert werden durch Rechtsextreme, die ein gutes Drittel, ein rundes Drittel der Wähler stellen, ja, dann fehlt mir auch jetzt gerade die Fantasie, mir auszumalen, wie das dann in Brüssel weitergehen soll.
Christoph Schild,
Ich kann Ihnen leider auch nichts Aufhellendes sagen, lieber Herr Rupp. Ich muss Ihnen auch zustimmen.
Was ist denn hier los?
Weil die Realität ist los. Das Machtzentrum der Rechtspopulisten, das hat sich jetzt auch bei der Wahl gezeigt, ist nicht das Europäische Parlament, und das wird es auch, glaube ich, nicht sein. Das Machtzentrum der Rechtspopulisten in Europa ist der Europäische Rat und also die Versammlung der Regierungschefs der 27. Wenn ich mir anschaue, welche Länder von einem Rechtspopulisten oder einer Rechtspopulistin regiert werden oder wo es eine Regierungsbeteiligung gibt, dann komme ich auf folgende Länder. Ich habe mir das notiert: Italien, die Niederlande, Schweden, Finnland, Ungarn, die Slowakei, Tschechien, Kroatien und demnächst vielleicht auch Belgien. In Österreich wird demnächst gewählt werden. Auch da hat die rechtspopulistische oder man muss fast schon sagen rechtsextreme FPÖ erstmals bei Bundeswahlen die Mehrheit gewonnen. Und Frankreich, wie von Peter Capern angesprochen, da kommt eine veritable Ansammlung von Regierungen zusammen, die in der Lage sind, im sogenannten Europäischen Rat eine Menge zu bewirken. Und das sehe ich eigentlich als die große Herausforderung an. Und da ist natürlich die eklatante Schwäche von Kanzler Scholz und von Präsident Macron im Europäischen Rat durch diese Wahl jetzt, kommt dann noch hinzu. Und da wird mir fast plümmerant, muss ich sagen. Es ist keine gute Entwicklung, die wir da im Europäischen Rat sehen.
Herr Rupp, das tut mir jetzt leid, dass ich Ihnen da jetzt oder dass wir Ihnen in der Runde jetzt keine positivere Stimmung geben konnte. Aber wie gesagt, die Realität ist los. Vielen Dank nach Tübingen für Ihren Einwurf. Jetzt fällt mir gerade in diesem Zusammenhang ein, wir hatten ja schon angesprochen, die Ordnung, die Neuordnung der Fraktion. Und auch das spricht natürlich dafür, dass sich da neue Koalitionen mit möglicherweise bilden. Wenn wir zum Beispiel auf die rechten Fraktion schauen, wie wird es denn da weitergehen, wenn man sieht beispielsweise, dass jetzt eine Giorgia Meloni, wie von Ihnen gerade angesprochen, Herr Schilz, die ja eigentlich in der EKR, also der, ich weiß nicht, ob ich mal das so sagen kann, gemäßig rechten Fraktion war, der ganz rechten Fraktion Idee in Person von Marine Le Pen schon schöne Augen gemacht hat und sie als Vorbild gepriesen hat, kommen da neue Koalitionen demnächst zustande, Frau Nguyen?
Darf ich noch einen Satz sagen zu der Frage des Rates und der Stärkung der Parteienrat? Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dieses Zusammenspiel zwischen dem Europaparlament und dem Rat und auch, dass die Wahlen zum Europaparlament natürlich die Abgeordnetenparlament, die Zusammensetzung des Europaparlaments bestimmen, aber eben auch Parteien im Rat auf nationaler Ebene stärken oder schwächen. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass das ganze System wirklich auch so ineinander greift und man das gar nicht so trennen kann. Was die rechten Parteien im Europaparlament angeht, ich glaube, das ist, wie gesagt, jetzt die spannende Frage. Ein großer Faktor wird natürlich sein, ob Frau Meloni sich mehr Richtung Mitte bewegen möchte und koalitionsfähiger sein möchte für die EVP oder sich eher mit Rechtsaußen, noch weiter Rechtsaußen zusammentut, um eine große Rechtsaußenfraktion zu bilden. Es bleibt weiterhin offen, wohin die AfD geht. Es gab Spekulationen, dass es vielleicht eine dritte rechte Fraktion geben würde, neben ID und EKR. Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel im Fluss und wird auch noch viel, viel verhandelt.
Wir haben eine weitere Hörerin. Frau Panz aus Nordrhein-Westfalen steht hier. Guten Morgen, Frau Panz. Von wo rufen Sie genau an?
Ja, Panz, guten Tag. Ich rufe aus Hagen in Nordrhein-Westfalen an.
Ja.
Also hochwassergebeutelt.
Oh Gott, Sie Arme.
Und ich habe folgende Frage. Ich habe sie jetzt gerade während der Wartezeit mal noch ein bisschen umgestellt. Also ob es dann besser rauskommt, weil ich Laie bin, da ist man ein bisschen nervös, wenn man plötzlich auf Sendung sprechen muss.
Kein Problem.
Also meine Frage wäre, welche Analysen liegen für die Bewertung, Interpretation und Ähnliches vor? Zum einen betreffend der höheren Wahlbeteiligung insgesamt gegenüber 2019 und zwar im Verhältnis zum Anteil der jetzt unter 18-jährigen Erstwählerschaft in 24. Und hätte sich sonst ohne diese Erstwählerschaft unter 18 Jahren irgendwie eventuell wäre das Wahlbeteiligungsergebnis eventuell niedriger? Also das weiß ich jetzt nicht, das würde mich mal interessieren. Und das Gleiche ist betreffend der Einzelergebnisse der involvierten Parteien auch im Verhältnis zum Anteil der jetzt unter 18-jährigen Erstwählerschaft. Und dann die dritte Frage sozusagen irgendwie, wie haben sich die unter 18-jährigen Erstwähler oder wie hat sich die unter 18-jährige Erstwählerschaft sozusagen, also ging das über den Wahl-O-Mat oder wie haben die sich vorbereitet?
Das sind jetzt große, schwierige Fragen, die Sie da stellen. Ja. Jetzt bräuchten wir einen Experten von Infratest DMAP. Möglicherweise kann die jemand beantworten. Wenn nicht, könnten wir es ja allgemein versuchen. Traut sich jemand, das aufzudröseln aus der Runde?
Also ich nicht, Philipp, muss ich ganz offen sagen, weil das sind Fragen, die ganz tief in die Wahlanalysen in Deutschland gehen, die Infratest DMAP oder die Forschungsgruppe Wahlen machen. Da hatten wir ja gestern unsere Kollegin Sandra Schulz vor Ort, die könnte diese Fragen möglicherweise aus dem Stegreif beantworten. Aber ich war bei den Infratest DMAP Briefings, wo die Analysen vorgelegt werden, nicht dabei.
Aber was wir festhalten können, ist wirklich dieser Rechtsruck bzw. diese Rechtsverschiebung, dass die rechten Parteien, dass die AfD besonders stark war bei den Jung- und Erstwählern. Da gibt es besonders für die Parteien links des Spektrums eine Denkaufgabe jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren wahrscheinlich zu bewerkstelligen, wie das sein konnte. Vielen Dank, Frau Panz. Aus Hagen, aus dem hochwassergebeutelten Hagen. Wir machen jetzt hier erstmal einen Punkt, weil wir laufen auf die Nachrichten zu. Unsere Diskussionsrunde nach der EU-Wahl. Wohin steuert die EU? Mit Christoph Schilz von der Welt, mit Peter Kapern vom Deutschlandfunk und mit Thu Nguyen vom Jacques Delors Center für europäische Fragen in Berlin. Sie können sich gerne beteiligen, indem Sie anrufen unter der 00800-4464-4464. Ich wiederhole 00800-4464-4464. Gleich nach den Nachrichten um 11:05 hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk Kontrovers.
Willkommen zurück zu unserer letzten halben Stunde von Kontrovers nach der Europawahl. Wohin steuert die EU? Zusammen mit Dr. Thu Nguyen vom Jacques Delors Center, wo sie stellvertretende Direktorin ist, diskutieren wir. Außerdem Christoph Schilz, Brüssel-Korrespondent für die Welt und Peter Kapern, Brüssel-Korrespondent für den Deutschlandfunk. Wir diskutieren jetzt hier weiter und außerdem haben auch jede Menge Hörerinnen und Hörer uns geschrieben, unter anderem Jennifer Röllig. Die EU-Bürger haben nicht gegen die Demokratie gewählt. Die Menschen nutzen die Wahl, um ihre berechtigten Ängste vor krimineller Zuwanderung auszudrücken. Was nützt uns eine EU als Friedenskonstrukt, wenn wir Menschen in die EU eindringen lassen, die in großen Teilen unsere Werte nicht teilen, schreibt Jennifer Röllig. Thilo Sprenger meldet, die demokratischen Parteien schaffen es nicht, ihre Erfolge und Errungenschaften im Europaparlament und auch in den Bundesländern zu vermitteln, wenn die Wähler ständig nur negative Nachrichten und Halbwahrheiten zu sehen und zu hören bekommen, werden die Parteien, die laut sind und einfache Lösungen anbieten, ein leichtes Spiel haben. Und Alexander Eils schreibt, das Ergebnis der Europawahl ist kein Zufall. Für die brennenden Themen des Landes werden von den Parteien keine Lösungen geboten. Da bleibt nur noch Protest zu wählen. Ja, also Migration ist auch bei unseren Hörerinnen und Hörern ein großes Thema. Frau Nguyen, hat die EU dort nicht geliefert?
Ja, also ich glaube, was die Migration angeht, Es wurde ja kurz vor den Wahlen der Migrationspakt verabschiedet. Und ich glaube tatsächlich, dass es noch in der letzten Legislaturperiode geschafft wurde, hat vielleicht noch mal größere Debatten und polarisiertere Debatten im Europawahlkampf verhindert, weil es jetzt natürlich vor allem erstmal auch um die Umsetzung geht von dem, was im letzten Parlament verabschiedet wurde. Grundsätzlich, was die Migrationspolitik angeht oder die Klimapolitik im Europaparlament, ist, glaube ich, die entscheidende Frage, wo und wie sich die EVP positionieren wird. Also wie interpretiert die EVP Manfred Weber, wie interpretieren Sie diese Ergebnisse und interpretieren Sie die Schwächung der Sozialdemokraten und der Grünen als eine Art Auftrag, auch in den in diesen Bereichen weniger progressive Politik zu machen oder nicht.
Ja, Manfred Weber, der EVP-Fraktions- und Parteichef, hat das heute Morgen bei uns gesagt. Der Wahlsieg seiner Partei seiner Parteiengruppe sei eine Bestätigung, dass die EVP im Gegensatz zur Ampel die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger vor allem in Bezug auf Migration und Transformation ernst nehme. Heißt das auch, die EVP wird jetzt ein Stück weiter nach rechts rücken, frage ich mal nach Brüssel an unsere beiden Männer, die da wirklich am Puls sitzen, Christoph Schilz.
Sie ist schon weiter nach rechts gerückt. Sie hat auch diesen neuen EU-Asylpakt, dessen Einfluss ich, der ja Mitte Mai verabschiedet wurde, dessen Einfluss auf die Wahlen ich nicht so hoch bewerten würde wie meine Vorrednerin. Es ist ein Abstraktum immer noch. Der wartet auf eine Umsetzung, die frühestens in 2 Jahren erfolgen wird. Und trotzdem aber hat die EVP jetzt schon gesagt, wir interpretieren diesen Asylpakt so, dass wir in jedem Fall, und das steht auch im Wahlprogramm der EVP, dafür plädieren, dass Asylverfahren langfristig in Drittstaaten durchgeführt werden sollen. Und nicht nur Asylverfahren durchführen, sondern auch diejenigen, die ein Schutzinteresse haben, auch die sollen nach dem Willen der EVP in Drittstaaten möglichst untergebracht werden. Ob das realistisch ist oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber es ist eine klassische Forderung der Rechtspopulisten. Und insofern würde ich schon sagen, gerade in der Migrationspolitik, auch bei dem Errichten von Barrieren an den Grenzen, für Frau von der Leyen vor 2 Jahren noch völlig undenkbar, hat sie sich empört drüber. Und nun ist es allgemein akzeptierte Praxis, unterstützt von der EVP und von Frau von der Leyen. Insofern hat die EVP sich da schon sehr stark bewegt, nach rechts, wenn man so will, und wird es auch weiterhin tun.
Ja, also nach der Asylreform ist im Prinzip auch schon wieder vor der Asylreform, die dann noch einmal rigide ausfallen wird.
Und das wird dann innerhalb der konstruktiven Mitte des Parteienspektrums im Europaparlament durchaus zu Konflikten führen. Das ist ja gestern in unserer Wahlsendung deutlich geworden. Da hatten wir Daniel Caspari, den Vorsitzenden der CDU-CSU-Abgeordneten, und René Repasi, den Vorsitzenden der SPD-Abgeordneten im Europaparlament, bei uns im Gespräch. Und da hat ja René Repasi schon gesagt, also wenn da weiter an der Asylschraube gedreht werden soll, dann wird das ganz schwierig werden mit der SPD. Aber Philipp, du hast gerade die Mails vorgelesen, die uns da erreicht haben. Ich möchte jetzt auch einfach mal die Chance nutzen, Frau Röllig zu widersprechen. Also einerseits möchte ich mich diese Wortwahl überhaupt nicht teilen, dass die Parteien zulassen, dass Menschen massenhaft in Europa eindringen. Ich würde immer davon sprechen, dass sie nach Europa flüchten. Aus welchen Gründen auch immer. Und dass der große Teil davon...
Du würdest wahrscheinlich auch nicht von krimineller Zuwanderung dann sprechen, sagt sie auch. Ne?
Nein, natürlich nicht. Ja. Und ich würde auch nicht davon ausgehen, dass große Teile dieser Flüchtlinge unsere Werte nicht teilen. Dafür gibt es keine statistischen Aussagen, die das untermauern, dass das tatsächlich große Teile wären. Das sind Unterstellungen, Vermutungen. Aber das lässt sich so nicht erhärten, trotz aller Einzelfälle, die wir erleben und die Nachrichten immer so bestimmen, wie jetzt kürzlich das furchtbare Messerattentat von Mannheim.
Nichtsdestotrotz drückt es ja eine Angst aus, die ja ganz offensichtlich immer mehr Menschen in der Europäischen Union teilen.
Ja, aber Ängste und Tatsachen muss man noch unterscheiden.
Ja. Nichtsdestotrotz, wir müssen uns, wenn wir jetzt auf die Lage gucken, Sie haben gerade die Diskussion, die wir gestern hier in der Wahlsendung hatten, angesprochen mit der SPD und der CDU, René Repasi, der gesagt hat, das wird ganz schwierig. Könnte das dann im Umkehrschluss dann doch heißen, dass die EVP mittelfristig eher sich Richtung rechts auch innerhalb des Parlaments orientiert? Ist das eine Perspektive, über die man nachdenken muss, die man im Auge behalten muss? Frau Nguyen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist durchaus eine Möglichkeit, die auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlich kommt es auch auf das Thema an. Die Fraktionen sind ja viel fluider im Europaparlament, als sie es auf nationaler Ebene kennen. Das heißt, vermutlich werden wir verschiedene Mehrheiten für verschiedene Themen auch sehen. Aber dass die EVP sich nach rechts öffnet, haben wir ja bereits gesehen. Und ich glaube, dass sie auch die Mehrheiten nach rechts suchen wird für bestimmte Themen, ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern ich glaube nicht unwahrscheinlich.
So wird es kommen. Christoph Schilz?
Ich, das hängt einfach vom Thema ab. Nicht? Mhm. In Migrationsfragen hat sich die EVP Richtung Rechtspopulisten bewegt. Ich stelle aber auch fest, dass sich zum Beispiel Innenministerin Faeser, die Sozialdemokratin, auch in Richtung rechts bewegt hat. Sie spricht auf einmal völlig undenkbar noch vor einem Jahr. Sie spricht auf einmal davon, dass man Drittstaatenlösungen zur Aufnahme von zur Überprüfung von Asylgesuchen in Erwägung ziehen muss. Sie hat sich absolut nicht ablehnend geäußert zu dem italienischen Modell, Asylverfahren teilweise auch im Drittland Albanien durchzuführen. Also da bewegt sich auch viel bei der SPD, weil die Partei einfach spürt, es sind die Sorgen der Menschen. Und Migration ist eine große Sorge der Menschen. Das erklärt ja auch den Erfolg des Bündnisses von Sarah Wagenknecht. Und bei anderen Themen, und deswegen sollten wir auch in diesem Fall wieder die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, es gibt ein großes Anliegen der EVP wird sein, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die Transformation hinzubekommen, den Freihandel möglichst zu garantieren, eine Kapitalmarktunion und Bürokratieabbau zu schaffen, eine Energieunion. Das sind alles Themen, die erstmal mit rechts überhaupt nichts zu tun haben. Also wir sollten da die EVP auch nicht in eine Ecke stellen, in die sie im Grunde nicht gehört. Ja, das sind klassische liberale Themen, auch Bürokratieabbau, Kapitalmarktunion, Niederreißen von Grenzen, mehr Transformation in Richtung KI und andere Technologien. Das sind alles Hausaufgaben, die übrigens Herr Weber und Herr Merz und auch der griechische Regierungschef Mitsotakis, auch ein Unionsmann, Frau von der Leyen mitgegeben hat. Ja. Und man wird sehen, dass ihr grüner Deal jetzt in den kommenden Jahren sukzessive zerrupft werden wird.
Auch ein spannendes Thema. Eine ganz kurze Frage habe ich jetzt dazu. Sind das nicht alles Themen, die Sie jetzt genannt haben, jenseits des Green Deals, nicht alles Themen, für die es Mehrheiten in der Mitte gibt?
Kapitalmarktunion. Da bin ich nicht ganz. Ja, Kapitalmarktunion, darüber wird seit Jahren verhandelt und es gibt immer noch keine Mehrheit. Da tun sich vor allem die Regierungschefs schwer. Aber Bürokratieabbau, zum Beispiel aus Sicht eines Sozialdemokraten, kann das auch bedeuten Abbau von sozialen Rechten. Das ist ein durchaus umstrittenes Thema. Und auch Energieunion, da gibt es klare nationale Interessen, die nationalen Energieversorger. Also ich würde das nicht als so unproblematisch ansehen. Und dass da von vornherein eine Mehrheit in der Mitte zustande kommt, ich sehe es nicht. Schön wär's.
Peter, du hast am Anfang der Sendung gesagt oder nochmal darauf hingewiesen, dass Ursula von der Leyen dir gegenüber in unserem Deutschlandfunk-Interview der Woche vor der Wahl auch nochmal klargestellt hat, der Green Deal steht. Christoph Schilz rechnet damit, er wird jetzt zerrupft werden. Womit rechnest du?
Ich glaube nicht, dass er zerrupft werden wird, weil erstens, ich habe es eben schon mal gesagt, die Probleme durch den Klimawandel verursacht werden, verschwinden nicht, wenn man den Green Deal jetzt auflösen würde. Und außerdem gibt es zu viele Parteien, zu viele Politiker in der Koalition, die jetzt Ursula von der Leyen durch die nächste Koalition, durch die nächste Legislaturperiode tragen wollen, die an diesem Green Deal festhalten. Sie wird nicht von den Grünen gewählt werden können im Europaparlament, wenn sie nicht deutlich macht, dass der Green Deal jetzt tatsächlich in der Umsetzungsphase, die jetzt ansteht, auch tatsächlich weiter vorangetrieben wird. Mit ihrer
These. Das sehe ich überhaupt nicht, Peter. Das sehe ich überhaupt nicht. Und er ist auch schon teilweise zerrupft worden. Damit ist längst begonnen worden. Wir schauen auf die Pestizidverordnung.
Ja, da hast du völlig recht.
Ja, genau. Damit hat man schon angefangen. Ja. Und das ist verordnet worden.
Aber Christoph, auch du musst ja einräumen, das sind ja keine zentralen Bestandteile des Green Deals gewesen. Die zentralen Bestandteile des Green Deals, die hängen am Emissionshandel, an all diesen Instrumenten, um die Emissionen wirklich runterzubekommen. Und da sehe ich nicht, dass das Europaparlament da eine Mehrheit finden wird, diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen. Punkte, die du gerade genannt hast, mit der Pestizidverordnung, da gehören ja noch andere Punkte dazu. Das war natürlich eine, durchaus populistische Schockreaktion auf die Bauerndemonstrationen kurz vor der Wahl. Da wird man sehen müssen, inwieweit die Landwirtschaft dann nicht doch noch in der kommenden Legislaturperiode in Anspruch genommen wird, um auch zum Schutz vor dem Klimawandel beizutragen.
Aber Ursula von der Leyen braucht ja gar nicht unbedingt die Grünen, um sich zur Kommissionspräsidentin wählen zu lassen. Nicht auch ein Szenario denkbar, dass sie sagt, okay, ich gehe jetzt mit dem Block aus EVP, Sozialdemokraten, Liberalen in diese Wahl und guckt dann einfach mal, das müsste ja theoretisch, wenn alle für sie stimmen würden, ja sogar auch reichen, und guckt dann einfach mal, wer noch von der EKR möglicherweise, Giorgia Meloni, für mich stimmt, um die letzten Stimmen dann zu sichern, um mich über die Ziellinie zu tragen.
Also das wäre erstens sehr risikoreich. Das wäre sehr, sehr knapp mit den Mehrheiten, die sie jetzt hat. Und wenn wir von 10-15% Abweichung ausgehen, dann könnte es nicht mehr reichen. Und sie kann sich auch nicht beliebig oft wählen lassen. Also sie darf einmal gewählt werden oder nicht gewählt werden. Und die Verträge sagen, dass die Staats- und Regierungschefs danach einen neuen Kandidaten vorschlagen müssen. Also sie sagen jetzt auch nicht, dass sie kein zweites Mal vorgeschlagen werden darf, aber eigentlich müsste danach ein neuer Kandidat her. Und dann einfach in die Wahl zu gehen mit nur EVP, Sozialdemokraten und den Liberalen, wäre ein extrem großes Risiko.
Okay, und wenn es dann doch noch eine Absprache gibt, eine ganz offizielle Absprache mit der EKR, oder ist das undenkbar, Christoph Schilz?
Ich denke, die wird es nicht geben, weil das könnten auch nach dem, was bisher geäußert worden ist, Grüne und Sozialdemokraten nicht mitmachen. Aber ich möchte auch noch mal sagen, 2019 haben die Sozialdemokraten keine Furore gemacht. Und da wurde Frau von der Leyen auch von der rechtspopulistischen PiS gewählt und von der Fidesz. Ja, da fiel es den Sozialdemokraten nicht schwer. Und jetzt versuchen sie, die Unterstützung oder die mögliche Unterstützung durch Meloni, die sicherlich eher eine Demokratin ist als Herr Orban, versuchen die jetzt auszuschlachten. Also das ist irgendwie auch, die wissen nicht so recht, was sie wollen, aber ich glaube, am Ende werden sie in der Mehrheit Frau von der Leyen mittragen, genauso wie das die Liberalen machen werden. Die haben ja sehr stark kritisiert, Frau von der Leyen, vor allem Agnes Strack-Zimmermann, die Spitzenkandidatin der Liberalen in Deutschland und europaweit, hat immer wieder gegen sie gewettert. Aber am Ende wird es, da bin ich recht zuversichtlich, die ausreichende Mehrheit geben für von der Leyen. Und darunter werden, wie beim letzten Mal, auch einige Rechtspopulisten sein, die sie stützen werden.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Zahn aus Leipzig. Guten Morgen.
Schönen guten Tag nach Köln. Mein Anliegen ist, es sind viele, viele Punkte, die ich eigentlich anbringen müsste. Der erste Punkt ist, Europa ist für die Menschen da. Und das sollte man erstmal berücksichtigen. Ich hatte ein Gespräch gehabt vor einigen Wochen mit dem SPD-Wirtschaftsminister von uns aus Sachsen, mit dem Herrn Martin Dudig. Und wir haben es auch festgelegt, dass unser Land eigentlich nur eins braucht, Bildung und nochmal Bildung. Es ist eine, ja, schon fast Körperverletzung, wenn Kinder keine Bildung bekommen. Das ist nicht wie eine blaue Nase.
Gut, aber Bildung ist natürlich jetzt nichts, was auf EU-Ebene
Ja, das ist, Streiken, aber alles mit zusammen. Dann der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist, Sie sprechen von Migranten und wir müssen diese Migranten irgendwie wieder loswerden und so weiter. Warum sind denn die Migranten hier im Land? Wegen Subventionen, wegen Sanktionen und so weiter. Die wirtschaftliche Entwicklung in ihren Heimatländern beeinträchtigen. Und wenn ich mal daran erinnern darf, Afghanistan, was war denn Afghanistan in den 70er Jahren, ein blühendes Land? Dort haben Frauen studiert. Warum jetzt nicht mehr? Warum geht das nicht? Wo liegen die Ursachen?
Ja.
Und nächste Frage, was ist Demokratie? Ist Demokratie das, wenn Schlüsselindustrie in privaten Händen liegt? Ist Demokratie das, wenn Finanzindustrie in privaten Händen liegt? Wie sollten der Bürger da was entscheiden, was ändern können?
Ja, das heißt, das Ergebnis der EU-Wahl, das finden Sie gut oder finden Sie... Oder?
Das Ergebnis der EU-Wahl kann man nicht gut finden. Vielleicht finden erstmal der Ruck nach rechts, der ist selbst gemacht. Weil eine schiefe Lage da ist in der gesamten europäischen Politik, es bleibt ja nicht aus, dass man da nach rechts rutscht.
Ja.
Es bleibt ja nicht aus. Das sind ja alles selbstgemachte Probleme, die wir haben.
Ja. Vielen Dank, Herr Zahn, für Ihren Beitrag. Vielleicht einigermaßen passend dazu kann ich noch eine Mail vorlesen von Renate Fischer. Endlich bewegt sich was, was positiv zu bewerten ist. Neues hat den Menschen immer schon Angst gemacht und wer Angst hat, hält sich an Altem fest. Die jungen Menschen zeigen, dass konservativen, festgewahrten Parteien sich jetzt auch endlich bewegen müssen und ihre alten Muster verlassen müssen. Stefan Hagelücken schreibt, ich sehe die Zukunft Europas mit großer Sorge. Offensichtlich hat das jahrzehntelange Geschimpfe gegen Brüssel in vielen Ländern und von vielen Parteien gefruchtet. Europa war in meinen Augen eine echte Errungenschaft, die uns allen auch jahrzehntelang Frieden und Wohlstand gesichert hat. Ich bin überzeugter Europäer und hoffe sehr, dass Europa diese Errungenschaft beibehalten kann. Ist das tatsächlich eine Sorge, die auch berechtigt ist, dass jetzt eine Rückabwicklung langsam aber sicher droht? Ich gebe das mal in die Runde.
Ich glaube nicht, dass eine Rückabwicklung droht in dem Sinne, dass Integrationsschritte, die bisher schon stattgefunden haben, aufgegeben werden. Auf der anderen Seite, wir haben das eben beschrieben, die zunehmende Stärke von Rechtspopulisten in den Regierungen, also im Europäischen Rat, die abnehmende Verlässlichkeit auf feste Vereinbarungen innerhalb des Parlaments, innerhalb der Parteien der Mitte. Also die EVP kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie in bestimmten substanziellen Fragen von den Liberalen oder auch von den Sozialdemokraten in voller Weise unterstützt wird. Und auf der anderen Seite, und das möchte ich noch zu bedenken geben, auch das haben wir angesprochen, es gibt keinen echten Leader mehr in Europa. Ja? Mhm. Macron, der es gerne wäre, ist endgültig beschädigt. Und die Gewinnerin dieser Wahl ist, wie ich eben gesagt habe, Frau Meloni. Und dann schaue ich mir an, was haben wir eigentlich für Probleme, die gelöst werden müssen. Da haben wir die Blockbildung zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Die völlig ungelöste Frage, wie gehen wir mit China um? Es reicht nicht zu sagen, das ist ein systemischer Rivale und wir müssen da De-Risking betreiben. Da sind die Interessen unter den Nationalstaaten viel zu unterschiedlich. Was bedeutet Verteidigungsfähigkeit? Wie wollen wir wirklich mehr Geld in die Verteidigung investieren? Notwendig wäre es, aber ist das auch opportun bei den Wählern? Und dann möchte ich als letztes noch an die unfassbare finanzielle Belastung, die in den nächsten Jahren vor uns liegt, erinnern. Wir haben die sogenannte digitale und klimapolitische Transformation. Da werden alleine schon neue Schuldenfonds in Höhe von 500 bis 600 Milliarden Euro gefordert. Wir haben die Finanzierung des Wiederaufbaus in Gaza, wahrscheinlich auch in der Ukraine. Wir haben die milliardenschweren Migrationsabkommen mit Drittstaaten, die geschlossen werden sollen. Und die Drittstaaten werden dafür sehr viel Geld verlangen. Und ich frage mich, wie die EU dies alles finanzieren soll oder die EU-Staaten. Und man darf nicht vergessen, Deutschland muss davon 27% bezahlen. Mir graut auch ein wenig vor der Zukunft der EU. Es werden ganz sicherlich die schwierigsten Jahre werden, die die EU jemals durchlebt hat.
Ja, und aus Washington grüßt dann möglicherweise bald auch noch ein US-Präsident Donald Trump.
Richtig.
Peter Kapern, ich habe dich schon Atem holen hören.
Ja, ich stimme Christoph dazu. Und er hat noch nicht das Problem der Erweiterung genannt. Europa muss erweiterungsfähig werden. Europa muss erweitern. Wenn die Staaten, die da jetzt an unsere Tür klopfen, nicht aufgenommen werden, dann heißt das, dass wir dort die Tür öffnen für Russland, für China, um sich dort festzusetzen. Solche Versuche sehen wir auf dem Balkan bereits. Aus geostrategischen Interessen muss Europa da also handeln und tatsächlich die Erweiterung vorantreiben. Und Erweiterung heißt immer, die Integration muss vorangetrieben werden, denn Europa muss dann handlungsfähig sein. Wir müssen unsere Regeln der Entscheidungen ändern. Wir müssen die Regeln, wie wir die Europäische Union finanzieren, komplett überarbeiten in den nächsten Jahren. Und das vor dem Hintergrund der Zusammensetzung des Rates, ja, das wird ein ganz schwieriges Projekt.
Ist das überhaupt realistisch, Frau Nguyen, dieses Projekt?
Nun ja, es muss halt, also die Verhandlungen für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, für den langjährigen Haushalt der EU, die fangen nächstes Jahr an und die müssen dann bis 2027 abgeschlossen sein. Der Klimawandel, dem müssen wir begegnen. Also sind ja alles Themen, die Erweiterung, die muss kommen. Und das sind ja alles Themen, die angegangen werden müssen. Aber vielleicht also ich stimme meinen Vorrednern völlig zu und ich glaube, das wird extrem schwierig mit der Zusammensetzung der Regierungen in Mitgliedstaaten. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es auch, dass wir jetzt, wenn wir in die nächsten Wochen Monate schauen, eine starke Kommission haben und einfach eine gute Zusammensetzung aus der Top-Jobs, die miteinander funktioniert, also auch der Präsident des Europäischen Rates, die Präsidentin des Europaparlaments. Es wird ja jetzt alles nochmal neu besetzt im nächsten halben Jahr. Und ich glaube, es wird jetzt einfach wichtig, dass wir starke EU-Institutionen haben, die in all diesen Dingen auch voranschreiten kann oder was bewegen kann, weil wir wahrscheinlich bei den Mitgliedstaaten und bei Deutschland und Frankreich viel weniger Leadership sehen werden.
Starke EU-Institutionen ist das eine, aber die Frage ist ja auch, wie realistisch sind dann wirklich Reformen? Wenn man erweitern möchte, dann ist ja eine Reform der mehr Integration der EU ja unabdingbar. Ist das realistisch, Frau Nguyen? Sie haben das Schlusswort mit Blick auf die Uhr.
Ich glaube, dass es... Wenn wir uns erweitern, dann müssen wir uns reformieren und diese Debatte ist da und diese Parallelität der beiden Themen ist auf jeden Fall verankert in der EU. Wir wissen aber auch, wie wahnsinnig schwierig beide Prozesse sind. Sowohl die Erweiterung als auch die Reformierung der EU dauert extrem lange und hat extrem viele Vetomöglichkeiten für die Mitgliedstaaten. Ich hoffe, dass wir beides hinbekommen, aber natürlich besteht die Gefahr, dass sich beides gegenseitig blockiert und das wäre fatal.
Nach der Europawahl, wohin steuert die EU? Es bleibt kompliziert, das können wir, glaube ich, festhalten als Fazit. Mitdiskutiert haben Tu Nguyen vom Jacques Delors Center, stellvertretende Direktorin Christoph Schilz, Brüssel-Korrespondent der Welt und Peter Kapern, Brüssel-Korrespondent von uns, vom Deutschlandfunk. Mein Name ist Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.